Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Neues Jahr, neues Glück. Herzlich willkommen zurück beim Hot Cue Podcast. Heute starten wir mit Glückwünschen fürs neue Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht. Und wieder mit am Start für euch heute der Olli und ich natürlich Stefan. Olli, du darfst wie immer jetzt erstmal erzählen, um was es heute hier in unserer ersten Podcast-Folge im Jahr 2025 gehen wird.
Ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, über Dinge zu sprechen, die euch am meisten bewegen. Wir haben uns da was rausgesucht und zwar geht es hauptsächlich heute mal um das Thema. Wir hatten ja vor kurzem das Tutorial, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das Video online gestellt, das nicht nur für Mitglieder übrigens verfügbar ist, sondern auch für alle da draußen. Und das geht um das Thema Gagenkalkulation. Damit einher geht ein ganz, ganz weit verbreitetes Thema und wir gehen auch gleich nochmal genauer drauf ein. Allerdings können wir so viel schon sagen. Ein leider sehr stark vertretener Trugschluss, den wir finden, zumindest, da wissen wir schon, sind wir uns einig. Also werden wir natürlich drüber diskutieren, was genau spielt denn da eine Rolle, vielleicht auch regional, was die Gagen angeht, was die Kalkulation angeht und auch unsere potenziellen Kunden, also Hashtag Firmenkunden, Brautpaare, Jubilare und was es da nicht alles gibt. Bevor wir zum Kernthema kommen, würde ich vorschlagen, beginnen wir schon wie fast, würde ich mal sagen, traditionell. Natürlich zum einen von meiner Seite schon mal mit den besten Glückwünschen fürs neue Jahr. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr gut reingerutscht seid. Aber zuerst beginnt natürlich Stefan mit einem kurzen Abriss darüber, was ihn denn so in der letzten Woche oder auch den letzten Tagen, was ihn bewegt hat.
Letzte zwei Wochen, müssen wir ja eigentlich sagen, weil wir haben den letzten Podcast ja vor zwei Wochen aufgenommen. Ne?
Ich war mir unsicher, ob wir das echt erwähnen müssen.
Ja, das kann man ja schon mal machen. Ja, da haben wir uns eine Woche Pause gegönnt und generell habe ich auch gar nicht so mega viel zu erzählen, weil ich mir halt auch mal ein bisschen Pause gegönnt habe. Ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren, dass ich die Weihnachtszeit und auch die, also Silvester wirklich nutze, um halt einfach auch mal für Familie da zu sein. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, wir sind als DJs das ganze Jahr über jedes Wochenende eigentlich unterwegs und sorgen dafür, dass andere Menschen sehr viel Spaß haben, ihren Emotionen freien Lauf lassen können. Und für mich ist irgendwie so die Weihnachtszeit und auch das Neujahr mittlerweile so diese Zeit im Jahr geworden, bei der ich dann halt auch mal für meine Familie da bin. Wir haben es auch an Weihnachten sehr ruhig angehen lassen und waren auch zu Hause. Also wir waren jetzt auch nicht großartig irgendwie bei anderer Familie unterwegs. Wir haben gut gegessen. Ich habe auch mal gekocht und
Und das leben alle noch.
Ja, ich kann das tatsächlich. Wusste ich selbst auch nicht, aber
ich bin froh, wenn ich eine 5-Minuten-Terrine in 4 Minuten hinkriege. Das war's auch.
Das glaube ich dir sofort. Ja, und ich hatte einige Feuerwehreinsätze auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Jetzt nicht direkt an Silvester tatsächlich, aber ich war ganz schön gefordert auch so verhältnismäßig. Da ging es richtig rund. Dementsprechend wurde es mir auch nicht langweilig. Ich habe dann auch tatsächlich die Zeit genutzt, um das Lager fertig aufzuräumen. Also das Lager ist fertig aufgeräumt. Bisschen hier an dem Videokurs geschraubt, über den wir jetzt auch gleich ausführlich sprechen werden. Also ich habe schon auch gearbeitet, gerade zwischen den Feiertagen direkt am 2. Januar ja auch wieder. Ja, wie war es bei dir, Olli? Erzähl mal.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also positiv kann ich auf jeden Fall hervorheben, ich habe es über Weihnachten geschafft, 2 ganze Tage komplett frei zu machen.
Das hatte ich auch, ja.
Ich glaube, das war auch dringend notwendig. Das war ich auch der Familie schuldig. ohne Witz, also so gern ich Zeit mit meiner Familie verbringe und so wichtig diese Zeit auch war, aber es ist mir schwer gefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen, zwischenzeitlich selbst auf dem Sofa zu sitzen und einfach nur bei Kaffee und Kuchen da zu sitzen und zu denken so, eigentlich, also dieses Gefühl, oh mein Gott, du bist so unfassbar unproduktiv, du könntest so viel schaffen in der Zeit, also nicht, dass ich das jetzt schlecht fand, da nichts zu tun. Im Gegenteil, wie gesagt, ich genoss diese Zeit mit meiner Familie, aber es ist ein sehr, sehr ungewohntes Gefühl, gerade für uns beide ja, du kannst es gut nachvollziehen, die eigentlich permanent unter Strom stehen und selbst während der Autofahrt noch in Gedanken kreisen, was wir am besten wie optimieren können in Arbeitsabläufen oder sich die nächste Mail schon zurechtlegen im Kopf, die wir schreiben wollen. Aber gut, das war meine Weihnachtszeit. Ich habe es tatsächlich geschafft, 2 Tage nichts zu tun. Am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich dann wieder voll losgelegt. Und ohne da jetzt allzu sehr in die Tiefe zu gehen, weil, ja, du hast es erwähnt, wir haben zwischen den Tagen natürlich auch intensiv gearbeitet. Jeder an so seinen Baustellen und Zuständigkeitsbereichen. Und dann kam Silvester, im Gegensatz zu dir, Stefan, du machst ja Silvester mittlerweile auch tatsächlich frei, nimmst dir auch Zeit für die Familie, ist auch richtig so.
Also ist nicht ganz korrekt. Ich würde schon Aufträge annehmen, aber ich bin an Silvester halt so unfassbar teuer und es passt eigentlich auch zu dem heutigen Thema dann später, dass mich halt keiner mehr bucht. Ne? Also es ist einfach außerhalb jeglicher.
Ja. Also tatsächlich erreiche ich mittlerweile zumindest ein Wunschlevel, wo ich Silvester hin wollte und fast bin. Führt mich nämlich zu dem nächsten, dass ich zu Silvester 2 für mich positive Meldungen verbuchen konnte. Zum einen, ich habe insgesamt, und das ist für mich eine unfassbare Zahl, ich habe 17 DJs rausgeschickt zu Silvester. Wow. Ich habe bis 3 Tage vor Silvester habe ich noch Anfragen bekommen, die ich natürlich ich selber nicht mehr bedienen konnte. Aber ja, wie soll ich sagen, also es ist ja nun auch kein Geheimnis mehr, dass ich spätestens seit dem vergangenen Jahre dann auch so ein bisschen Agenturmodus aufgenommen habe. Und das ist halt gegipfelt jetzt mit 17 zeitgleichen Kollegen, die ich dann entsprechend an die Orte vermitteln konnte und losschicken konnte. Das war schon in meinen Augen ein neuer Höchststand. Und das war die eine gute Nachricht. Und die zweite, die damit einherging, war natürlich der absolute Luxus für mich, mir das Beste rauszusuchen. Und ich bin noch nicht auf dem Punkt zu sagen, dass ich Silvester zu teuer bin oder überhaupt auch dann aufgrund dessen auch nicht mehr losfahre. Im Gegenteil, ich bin tatsächlich auch, und das ist auch kein Geheimnis, noch gut und gerne auf meine entsprechenden, ich sag mal, hochfrequentierten Daten angewiesen. Und damit konnte ich eben, mit dieser Auswahl, die ich da zur Verfügung hatte, konnte ich eben mir tatsächlich das Beste raussuchen. Das habe ich getan und ich habe, halte ich fest, ich habe einen 50. Geburtstag gespielt.
Oh.
Ja, genau. Das war, ja, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, das war ein glücklicher Umstand, der da entstand. Und dann habe ich halt gesagt, okay, kann ich machen, gar kein Problem. Es war sogar mehr oder weniger ein Kofferjob in einer sehr exklusiven Location. Dies nennt sich bei uns Chalet O. Du, Stefan, hast, glaube ich, mal inzwischen den Zeilen schon mal davon gehört, weil ich davon berichtet habe, wie cool diese Location ist, wo ich auf der Dachterrasse und so schon Einschulungen gemacht habe und sowas mit den Pools und so. Das ist die Location, die so ungefähr, ich sag mal, zum ordentlichen Feiern bis 40, 50 Leute zulässt. Das ist halt eine originale Almhütte in ein Haus hoch in die obersten 2 Etagen reingebaut. Und das ist halt schon High Class, also eine exklusive Location. Und da sollte ein Geburtstag sogar hineingefeiert werden. Der gute Jubilar hat am 1.1. Geburtstag. Und ich hatte dort halt gleich bei der Anfrage gesagt, pass auf, ich kann da, darf da und will da auch keine Unterschiede machen. Es ist Silvester, das und das ist meine Gage, die ist zu entrichten, egal was es für ein Anlass ist. Und es gab tatsächlich keine Beanstandungen, also ging das los, feuerfrei. Und ich hatte damit den ruhigsten Silvesterabend oder auch mit Vor- und Nachbereitung das ruhigste Silvester in den letzten 12 Jahren. Ich habe weder 2 Tage Bühnen oder Veranstaltungslocations ausbauen müssen, noch einen Tag hinterher abbauen müssen. Ich bin da rangefahren, Tisch, Controller, kleines bisschen Licht, ambiente Beleuchtung und habe dann die Fotobox noch dazu aufgestellt und habe nachts 3:30, glaube ich, abgebaut, war um 5, kurz nach 5 zu Hause und ich war fertig. Ich war durch, ich war im neuen Jahr fertig aus und das war eigentlich gegenüber der letzten Jahre so mein Highlight, dass ich quasi, hat sich fast angefühlt wie freimachen, weil wie gesagt, man muss erwähnen, ich bin in den letzten Jahren zu Silvester eher auf Großveranstaltungen unterwegs gewesen und habe dann tatsächlich ganz, ganz viel alleine ausgerichtet mit großen Anlagen, so zum Teil zwischen 200 und 1500 Gästen, immer so von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Und dieses Jahr war das dann eben ganz besonders zu sagen, hey, ich spiele einfach mal einen 50. Das war geil. Also insofern waren das meine positiven Ereignisse. Negativ gab es eigentlich kaum was zu berichten, aber ich denke, wir kommen im Hier und Jetzt an und damit, Stefan, gibst du uns mal den Einstieg ins Hauptthema heute.
Ja, wir wollen heute über das Thema DJ-Gagen sprechen und das rührt auch einfach so ein bisschen, weil es gerade super gut passt. Wir haben gerade einen Videokurs veröffentlicht. Olli, du hast es ja schon angesprochen. Und in diesem Videokurs, also bei der Erstellung dieses Videokurses, der ging wirklich eine ganze Zeit. Also das war jetzt nicht eine Sache, die mal eben so in 2 Tagen entstanden ist, sondern da wurde sich wirklich im Vorfeld sehr, sehr viele Gedanken auch darüber gemacht, was packt man da alles rein und vor allem, wie formuliert man das alles so kurz wie möglich. Also dass der Kurs jetzt nicht irgendwie 5 Stunden lang geht, sondern dass man da wirklich in kurzen Videos, 5 Minuten wirklich alles aufs Wesentliche bringt. Und bei dieser Erstellung haben wir dann auch innerhalb des Vorstandes und im Beirat festgestellt, irgendwie ist das Thema dann doch so wichtig, dass es irgendwie nicht richtig wäre, diesen Kurs nur für unsere Mitglieder zur Verfügung zu stellen. Weil es ist halt nun mal so, wir sind in der DJ-Branche, in einem Bereich unterwegs, in dem man sich gerade über solche Themen meistens doch recht wenig Gedanken macht. Also ich glaube, die meisten da draußen, und das spiegelt auch wirklich all meine Gespräche, die ich so mit Kollegen hatte, wieder, die entscheiden ihren Preis nicht aufgrund fundierter Tatsachen, also aufgrund von Kalkulation, sondern der Preis wird halt oft einfach nur durch ein Bauchgefühl bestimmt oder einfach durch das Preisgefüge, das man so bei Kollegen noch mitbekommt. Das ist auch noch so das, ne? Also der nimmt irgendwie 800 Euro, dann nehme ich halt 790, dass ich den Job bekomme, irgendwie so auf die Art. Und daraufhin haben wir ja dann alle entschieden, okay, diesen Kurs stellen wir für alle zur Verfügung. Und ich muss das jetzt ganz kurz noch ausführen, weil es sehr, sehr wichtig ist. Also wenn euch das Thema interessiert, und ich bin der Meinung, das sollte euch alle interessieren. Warum? Da gehen wir jetzt auch gleich drauf ein. Darf Olli gleich was dazu sagen. Aber wenn ihr euch das anschauen wollt, dieser Kurs ist für alle kostenlos. Und ihr könnt auf diesen Kurs zugreifen, indem ihr euch entweder die DJ Allianz App aus dem App Store bei iOS oder bei Android runterladet oder indem ihr auf com.dj-allianz.de geht und euch da einfach nur ein Account erstellt. Also sobald ihr registriert seid, könnt ihr euch einloggen und habt Zugriff auf diesen Videokurs. Der Videokurs geht ungefähr 1 Stunde insgesamt mit allen Videos und beinhaltet nicht nur das Wissen, über das wir jetzt auch so ein bisschen sprechen, sondern er beinhaltet insbesondere auch eine Kalkulationstabelle, mit der du dann deine Gage kalkulieren kannst. Und Olli, ich würde sagen, es gibt ja so viele Themen, über die man diesbezüglich jetzt sprechen könnte. Aber ich glaube, das erste Wichtige ist mal einfach so ein bisschen drüber zu sprechen, warum ist es überhaupt wichtig oder warum machen wir das überhaupt? Warum sprechen wir darüber?
Naja, letztendlich ist ja das, wie du es eben schon erwähnt hast, das, was wir da draußen tun, am Kunden tun, ist alles schön und gut. Wichtig ist nur, dass mindestens zwei Faktoren eben damit einhergehen. Erstens, dass wir es nicht tun, und uns dabei unglücklich machen, sowohl finanziell als auch im privaten Sinne, sondern dass wir auch tatsächlich den Mehrwert davon mitnehmen. Das heißt also, dass wir uns mit dem, was wir da draußen präsentieren, auch wohlfühlen. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass wir uns vernünftig im Vorfeld darauf vorbereiten, was genau ist unsere Dienstleistung, auch wenn es ein Hobby ist, was ist sie wert? Was geben wir den Leuten da draußen denn mit oder was geben wir ihnen für ihre Veranstaltung und was möchte ich dafür zurückbekommen? Wir haben hin und wieder ganz, ganz viele Leute, die natürlich sagen, hey, ich betreibe das maximal 10-mal im Jahr, weil ich wirklich richtig Bock drauf habe, das, was ich zu Hause im Homestudio oder im Bedroom, keine Ahnung, mache, möchte ich dann ein paar Mal im Jahr auch draußen anwenden. Und das ist auch völlig legitim. Das ist für mich so der Inbegriff eines Hobby-DJs, der natürlich auch mal nach außen hin seine Auftritte macht. Wichtig ist aber Folgendes eigentlich zu unterscheiden, nämlich sobald du das, ich sag mal, schon gewerblich tust, ob klein oder hauptgewerblich, ist egal. Sobald du diese Dienstleistung kommerziell anbietest und auch nach außen hin vertrittst, dass du es kommerziell anbietest, hast du eine Gewinnerzielungsabsicht. Und da ist ganz wichtig, dass wir hier über Kalkulation sprechen müssen. Und das sollten wir natürlich alle, egal ob das jetzt ein Hobby ist oder nicht, weil auch, ne, Stefan, ist das immer sein Lieblingsthema, gerade so dieser Unterschied, wie viel Unterschied Gage darf denn der Hobby-DJ oder der Nebengewerbler zum Hauptberufler haben? Wichtig ist hier, das nur auf den Punkt zu bringen, Stefan wird es wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen ausführen, auf den Punkt zu bringen ist, dass die Zeit für jeden mindestens gleich kostbar sein sollte, was im Verhältnis steht zu dem, was er eigentlich in seiner Freizeit sonst tun würde. Oder die Zeit, die er mit seiner Familie verbringen würde. Denn das ist Zeit, die uns keiner wiedergeben kann und die muss einen Wert haben und der muss definiert werden. Das ist das Wichtigste und gibt noch ein paar mehr Punkte. Ich würde mal Stefan dir jetzt einmal kurz den Ball wieder zuschießen, aber ich glaube, so das Essentielle, diese Wertschätzung der Zeit ist wichtig und natürlich Wertschätzung ist das Stichwort für dich. Da kannst du gleich mal übernehmen.
Ja, ich will eigentlich gar nicht so sehr ins Detail gehen, was das angeht, weil im Videokurs habe ich da wirklich im Bonusteil ein ganzes Video darüber gemacht, in dem es eigentlich nur darum geht, das Ganze mal von einer anderen Blickweise zu sehen. Also es gibt wirklich ein Video, in dem ich drüber spreche, wer ist eigentlich mehr wert, der hauptberufliche oder der nebenberufliche DJ, wer sollte mehr kosten oder wer sollte mehr Gage verlangen. Da spreche ich ausführlich drüber und das ist jetzt ja so unsere Ansicht darüber, das muss jetzt auch nicht jeder teilen. Und das zweite Bonusvideo, da geht's dann wirklich darum, wie kann ich denn eigentlich meinen Stundenpreis festlegen? Weil das ist gerade in unserer Tätigkeit als Selbstständige, nebenberuflich Selbstständige und vor allem auch in der Tätigkeit einer Dienstleistung gar nicht so einfach festzulegen. Also woran mache ich jetzt eigentlich meinen Stundensatz fest? Und es gibt halt viele Kollegen, die nehmen dann einfach irgendeinen Stundensatz, den sie halt irgendwie so auch in der Festanstellung bekommen würden. Und das ist halt völliger Schwachsinn, weil da einfach viele Faktoren nicht berücksichtigt werden, die aber echt relevant sind für die Kalkulation. Und darauf gehe ich dann auch in diesem Video ein. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich würde gerne so ein bisschen die Dinge ansprechen, die ich vielleicht oder die wir im Kurs nicht so im Detail angesprochen haben. Und da zählt zum Beispiel auch so ein bisschen dieses Ost-West-Gefälle dazu, ne, was es ja auch immer wieder gibt. Ich bin ja jetzt auch schon so viele Jahre, ihr wisst ja, ich nenne dieses Wort nicht gerne, aber es ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Coaching, ja, in diesem Coaching-Bereich für DJs auch unterwegs und spreche mit vielen DJs, die mir gerade aus dem Osten immer wieder sagen, ja, bei uns im Osten, da ist das alles nicht so möglich wie bei euch im Westen. Und ich sage dann immer, das stimmt nicht. Also nicht so direkt, ja. Also es
ist auch das häufigste Feedback, das wir aus dem vergangenen Jahr von den Treffen und den Talkovers mitgenommen haben.
Oh, ja. Und krass, wenn ich dann als Wessi ja, im Osten bei den Treffen war und da über Gagen gesprochen habe, da ist die Diskussion auch hin und wieder mal ein bisschen ausgeartet. Aber ich kann halt wirklich aus heutiger Sicht und aus meiner Erfahrung sagen und auch gerade jetzt mit dir, du bist ja das Paradebeispiel dafür, dass es nicht stimmt oder nicht so stimmt. Man muss natürlich eins sagen und das ist klar, es ist im Osten schwerer als im Westen, würde ich sagen, oder Olli?
Ja, ich sag mal so, die Bedingungen sind etwas anders, aber so brachiale Unterschiede gibt es eigentlich nicht. Man muss nur wissen, auf welchem Wege man an die Kunden kommt, die man erreichen will, weil da ist der Weg, denke ich mal, ein kleines bisschen anders. Aber ansonsten sehe ich gar nicht so viele Unterschiede in der, viele sagen ja Mentalität, Zahlungsmoral oder sozialer Status. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Das sind die häufigsten Punkte, die regional da unterschieden werden. Und klar haben wir wahrscheinlich ein paar mehr, ich nenne sie mal tote Ecken, als das in den alten Bundesländern der Fall ist. Ich mag dieses Ost-West-Erzählen nicht. Ich mag nicht mal das Wort in den Mund nehmen.
Ich auch nicht.
Aber ich denke, der Einfachheit halber werden wir das heute einfach mal so sagen, ohne dass wir das in die Wertung nehmen. Ja, tatsächlich, ich bin im Osten geboren, aufgewachsen. Ich lebe auch im Osten und arbeite im Osten. Bei dir ist es genau andersrum. Und wir können es an der Stelle nochmal festhalten. Jeder weiß es mittlerweile. Zwischen uns liegen 800 Kilometer. Du bist im Südwesten in der Pfalz und ich bin im Nordosten in Mecklenburg in der Nähe von Rostock. Also das heißt,
quer durch die Bundesrepublik.
Genau. Also krasser könnte der Unterschied tatsächlich nicht sein. Und deswegen denke ich, ist die Konstellation ganz gut, dass wir hier wirklich mal über Ost-West sprechen. Und wie du schon angesprochen hast, ja, ich bin ein Beispiel dafür. Ich bin übrigens nicht der Einzige. Ich arbeite hier oben nicht nur in Mecklenburg, sondern auch in Brandenburg mit Leuten zusammen, die allesamt auf gleichem Niveau preislich unterwegs sind, wie auch ich. Und du hast ja auch gesagt, es gibt gewissermaßen doch schon Unterschiede, aber die unterscheiden sich tatsächlich eher in der Herangehensweise, wie man den Kunden erreicht.
Ich glaube, es gibt auch eine verdrehte Wahrnehmung, was das angeht, weil das Problem ist halt einfach, gerade hier im Westen, also wenn wir jetzt einfach mal gucken, so im Social-Media-Bereich, die Leute, die im Social-Media-Bereich als DJ sehr aktiv sind und auch anderen DJs ihr Wissen vermitteln. Also ich spreche es jetzt einfach mal direkt an. Ja, Mike Hoffmann, ja, zum Beispiel. Der kommt halt auch ursprünglich, ich meine, er wohnt ja, so wie ich mitbekommen habe, da jetzt nicht mehr, aber er kommt ja ursprünglich auch aus dem Raum Frankfurt. Ich komme auch aus dem Südwesten. Ja, wenn ich jetzt mal noch andere anspreche, die auch hoch angesehen sind, auch auf YouTube so ein bisschen unterwegs sind, Alexander Lorenz, er macht zwar aktuell keine Videos mehr, aber sein Content ist ja noch online. Der kommt aus dem Bayerischen, aus der Nähe von München, ja. Also es gibt einfach ganz, ganz viele, die, oder ich sag mal, die Größten in dem Bereich, ja, würde ich jetzt mal Mike Hoffmann und auch unseren Kanal jetzt einfach mal nennen. Mir fallen jetzt eigentlich nicht wirklich relevante ein, die größer sind. Die kommen halt nun mal aus dem westlichen Teil Deutschlands. Und ich weiß, dass es im östlichen Teil, gerade im Bereich Thüringen, Sachsen und so wirklich, also da ist der Durchschnittspreis definitiv von einem DJ niedriger als bei uns im Westen. Das liegt aber nicht daran, dass die Kunden nicht bereit wären, höhere Gagen zu zahlen. Das liegt einfach daran, dass die eigene Wertschätzung nicht dort ist, wo sie sein sollte. Und jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster und weiß, ich mache mir mit diesem Satz wahrscheinlich auch viele Feinde. Wir werden da aber auch gleich ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Ich glaube auch, dass so ein bisschen an der, ich versuche es mal so vorsichtig wie möglich auszudrücken, an der Außendarstellung liegt, dass der Kunde nicht bereit ist, mehr dafür zu bezahlen. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall auch noch näher drauf ein gleich, aber dieses Thema Ost-West, und ich glaube, das kann man so zusammenfassen, Olli, korrigier mich doch bitte, wenn es nicht so ist, das sollten wir eigentlich einfach mal vergessen. Also es ist doch nicht so, dass ich im Osten grundsätzlich weniger wert bin als im Westen. Das ist doch Quatsch.
Das ist richtig. Also das ist grundlegend schon mal Quatsch, weil die Wertschätzung ist einfach im Osten noch nicht so zutage gefördert, würde ich behaupten. Und ich hatte es vorhin angesprochen, es gibt halt einen etwas anderen oder vielleicht einen umständlicheren Weg, um einfach auf das Level zu kommen. Natürlich, die Grundvoraussetzung ist die eigene Wertschätzung. Also egal, ob ich jetzt aus Schwedt komme, und das ist eine dieser wirklich problematischen Ecken bei uns, das ist tatsächlich so, die ist etwas, dünner besät, ob ich aus Schwedt komme, ob ich aus Rostock komme, ob ich aus dem Ballungsraum Berlin komme. Nichtsdestotrotz habe ich ja überall, ich atme die gleiche Luft, ich zahle die gleichen Preise bei Thomann, bei ProLighting, bei sonst irgendwas. Da gibt es regional keine Unterschiede, was das angeht. Natürlich haben wir vielleicht auch ganz noch marginal Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten. Aber die sollten in dem Segment, wo wir uns ja drauf zubewegen, auch gar nicht die Rolle spielen. Also nicht die tragende Rolle spielen. Wichtig ist ganz einfach, dieser Unterschied, den ich ansprach, in der Herangehensweise ist ganz einfach, dass man bei uns im Osten, die Erfahrung habe ich gemacht, viel, viel mehr mit den Hotspots zusammenarbeiten muss. Das heißt also, geh an die Locations ran. Du erreichst bei uns eher weniger die Kunden, die schon auf dich zukommen. Und wenn die Kunden auf dich zukommen, sind das meistens tatsächlich die, die im Kopf eine Preisvorstellung haben, die natürlich unter dem Niveau liegt, was wir haben oder erreichen müssen. Und wenn du wirklich die sage ich mal, die wertschätzenden Kunden haben und die auch wissen, was eine Hochzeit kostet, die auch sich mit Location und Co. auseinandersetzen, dann hol sie genau da ab, wo sie sowieso hin müssen, nämlich bei der Location. Und das ist so ein bisschen der kleinere Umweg oder der zusätzliche Umweg, den wir hier machen müssen, um einfach an die entsprechenden Kunden ranzukommen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ganz, ganz viele Jahre hier in mühevoller Kleinarbeit mich immer wieder an die Locations rangewandt und habe bei jeder Veranstaltung, die ich dann eben auch mal gemacht habe, die noch nicht auf dem Niveau war, wo ich hin wollte, habe ich mich immer wieder ins Gespräch gebracht durch kleinere Aktionen oder immer wieder durch Gesten. Du bist da ja der Vorreiter mittlerweile mit deinen Automatisierungen zum Teil.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube nicht, dass das ein Unterschied ist, weil ich bin hier im Südwesten genauso abhängig davon, was heißt abhängig, aber es funktioniert bei mir auch besser, wenn ich mit den Locations zusammenarbeite und wenn ich mich daran hänge. Also das ist, glaube ich, einer der größten Hebel, die man in unserer Branche hat, wenn du einen guten Job abgeliefert hast in der Location und das Personal auf dich zukommt und sagt, hey, du hast das super gemacht heute, war richtig geil, schön, dass du da warst oder so. Und solche Sprüche kriegt man ja auch mal, wenn man einen Job gut macht. Und wenn du dann da einhakst und sagst, hey, wenn ihr wollt, dass ich öfter komme, ich habe ein paar Flyer im Auto, ja, kann ich euch gerne ein paar bringen, dann könnt ihr euren Kunden die geben. Das ist immer der krasseste Hebel, egal wo du bist. Ich glaube nicht, dass das so ein entscheidender Unterschied zwischen Ost und West ist und dass man das da mehr machen muss. Ich glaube auch, dass man auch im Osten mit einem guten SEO-Marketing und einer guten Website zum Beispiel erfolgreich sein kann, dass man nicht unbedingt nur auf die Locations oder auf die Locations setzen muss.
Man muss nicht nur auf die Locations, so war es nicht gemeint, ja, aber es ist hier der größere Hebel, weil wir, gerade wenn ich jetzt in der Region Mecklenburger Seenplatte bin oder wenn ich jetzt in der Küstenregion, ja, Spaß beiseite, in der Küstenregion bin, auch wir haben natürlich eine entsprechende Dichte an Dienstleistern und DJs und auch hier herrscht lange Zeit die Ellenbogengesellschaft vor, die im Norden, wir haben ja auch schon mal festgestellt, im Norden ist das Netzwerk noch deutlich besser und strukturierter, als es das überhaupt im Süden jemals gegeben hat, muss man sagen.
Krass. Also das fällt mir
aber
jedes Mal auf.
Der Punkt ist ja halt der, was ich mit den Locations meine, ist, dass wir doch ein bisschen aktiver draufgehen müssen, weil, wie du es angesprochen hast, die Internetpräsenz ist bei den DJs hier im Osten etwas geringer oder deutlich, anders aufgestellt als das tatsächlich im Westen der Fall ist. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum die Kunden, die hier im Osten sind, dann auch eher erst die Location anfahren oder meistens erst die Location anfahren und dann sich von den Häusern eben, und das ist der entscheidende Punkt, ganz, ganz oft von den Häusern, die Empfehlungen geben lassen, welche DJs sind bei euch hier so beliebt und sowas. Und da kommt nämlich der nächste Punkt einher und das erfahre ich in den letzten 2-3 Jahren ganz besonders. Wie du es angesprochen hast, der Internetauftritt. Ich werde mittlerweile tatsächlich ganz oft angefragt und auch dann gebucht von Leuten, die kommen aus Trier, die kommen aus Heidelberg, die kommen aus Hannover, die kommen aus dem Ruhrpott. Und immer wenn ich bei den Gesprächen sitze, dann frage ich dann auch immer ab, wie sie denn überhaupt auf mich gekommen sind. Und das liegt tatsächlich genau an dem, was du nämlich sagst. Sie sitzen zu Hause am Laptop, gucken Webseiten durch, geben bei Google ein und so weiter und so fort. Und tatsächlich bin ich neben ein, zwei anderen Kollegen hier im SEO so hoch gerankt, weil ich muss nicht mal so viel dafür tun, aktuell noch, um hoch zu ranken, weil es gar nicht so viele Anbieter gibt, die tatsächlich sich so darstellen. Und das führt ganz oft dazu, dass natürlich entweder die Brautpaare von außerhalb an die Seenplatte kommen. Wir haben Topspots für Hochzeiten, mega gute Location, Klütz, Schloss Bodmoor als ein Beispiel zum Beispiel, oder Van der Valk, hier bei uns Linsdow, Drewitz und Co. Das sind hoch angesehene Häuser. Also ich habe da jetzt um Gottes Willen keiner zu nahe getreten. Ich habe da einige vergessen. Hier gibt's tausende von Schlössern. Wir sind ja die Schlösserlandschaft hier schlechthin. Ihr ja unten auch mit Weingütern und so.
Auch Schlösser.
Ja, auch Schlösser, genau. Und da ist es halt so, dass die Brautpaare von außerhalb ihre Location eigentlich schon im Kopf haben. Ich habe das ganz oft, dass die sagen, okay, ich bin hier auf Besuch gewesen, habe das gesehen und habe gesagt, das ist mein Märchenschloss, da will ich heiraten. Und dann geht die Maschinerie nämlich los. Die Location ist eigentlich meistens als erstes fest, meistens. Und dann setze ich mich mit dem Haus auseinander und dann will ich natürlich wissen, wenn ich jetzt aus Trier komme, dann weiß ich nicht, wer ist in Mecklenburg der angesagte DJ, wer macht das am besten, wo habt ihr Erfahrung mitgemacht? Und da kommen die Häuser eben ins Spiel. Und aufgrund der mangelnden Webpräsenz östlich angesiedelten DJs ist es ganz einfach so, dass dieser Hebel hier aktuell größer ist. Wir könnten das Blatt ganz schnell wenden, indem wir sagen, alles klar, die ersten 200 DJs, die sich jetzt mit Wohnort im Osten bei uns bewerben, denen machen wir eine optimale Webseite fertig. Dann wäre das Problem wahrscheinlich, annähernd ausgeglichen. Aber das ist nicht der Fall, das können wir ja auch gar nicht machen. Aber im Großen und Ganzen ist die Tatsache, dass die Kunden auch hier sind, die bereit sind, einen angemessenen Preis zu zahlen, die sind auch hier da. Und die kommen nicht immer von hier, aber sie sind da.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Aber ich habe jetzt parallel auch bei mir in der Statistik mal geschaut. Tatsächlich ist auch so, dass extrem viele, also fast 40% unserer Anfragen über die Häuser kommen, also über die Locations, auf Empfehlungen von
Locations. Und diesen Punkt haben hier ganz, ganz wenige erst verstanden.
Ja, generell ist halt dieses Zusammenarbeiten, egal ob es jetzt mit Location, mit Fotografen, also mit Dienstleistern aus anderen Branchen, das ist ein Riesenhebel, ne, der vieles verändert. Aber, ich muss auch eins sagen, ich finde es oft, und da möchte ich jetzt gerade mal so von diesem Ost-West-Thema mal ein bisschen weggehen und mal in eine ganz andere Richtung gehen, die ich vorhin schon so ein bisschen angeschnitten habe. Ich glaube, einer der größten Hebel ist generell die Außendarstellung. Und da stelle ich nicht unbedingt fest, dass das jetzt im Osten primär das größte Problem ist. Aber es ist doch schon so, dass ich im östlicheren Teil von Deutschland festgestellt habe, dass viele Kollegen da doch von ihrer Denkweise, aber auch von ihrem technischen Aufbau, also wie sie aufbauen. Nicht, dass sie kein technisches Wissen haben, das würde ich nicht sagen, oder auch musikalisch, das würde ich niemals behaupten, kann ich auch gar nicht beurteilen.
Im Gegenteil, ich hake genau an dem Punkt mal ganz kurz ein. Ich glaube sogar, dass die meisten, gerade des reiferen Alters, haben technisch so viel voraus, aber sie wissen eben auch, und das ist typisch, und dieses Klischee haben wir aus dem Osten ganz einfach, und das ist auch berechtigt. Wir haben eben die Gabe, oder wahrscheinlich eher die Generation noch, die älter ist als ich. Ich bin ja gerade in der Wende geboren, aber alle, die in der Wende oder die vor der Wende schon relativ agil waren, die wissen ganz genau, wie sie aus dem, was sie haben, das Bestmögliche herausholen. Und diese Mentalität hat sich bis heute übertragen. Bedeutet also, ich habe eine funktionierende Anlage, warum soll ich mir eine neue kaufen? Ich bastel so lange auch mein Set ab zusammen. Es funktioniert, es läuft, und das ist so, glaube ich, einer der wesentlichen Unterschiede, was die technische Ausstattung angeht. Und das ist nicht verwerflich, um Gottes Willen. Aber man sollte bei den wesentlichen Punkten eben vielleicht doch mal überdenken, ob ich mir nicht einfach ein moderneres System zulege, anstatt dass ich mein vorhandenes dann eben so lange zurecht bastel, ach, es wird schon noch gehen.
Da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen.
Ich wollte den Punkt aber unbedingt hier unterbringen.
Ich finde das eigentlich gar keine schlechte Eigenschaft. Ich glaube, dass gerade ich, allen voran ich, jemand bin, der viel zu oft sich unnötigerweise neue Technik kauft, weil einfach die Leidenschaft für die Technik zu groß ist und die Leidenschaft für das Neue zu groß ist. Ich glaube, das trifft es wahrscheinlich eher auf den Punkt. Ich wollte eigentlich viel mehr darauf eingehen, dass der Aufbau an sich, also wenn die Kollegen dann aufbauen, oft einfach nicht so professionell wirkt, wie das bei anderen Kollegen ist. Und ich würde das jetzt auch nicht unbedingt von Ost-West abhängig machen, weil das gibt's überall in Deutschland. Aber das ist ein Riesenhebel. Die Kunden achten heutzutage darauf. Nicht was für eine Anlage du hast. Du kannst die geilste Anlage haben ever. Aber wenn du halt immer noch den Bartisch von der Location benutzt und da irgendwie nicht mal ein Tuch drüber legst und die Kabel hinten aus dem Case quer runterhängen und da nichts außen rum ist, dann ist das einfach scheiße und nicht mehr zeitgemäß. Ein DJ, der heute noch rausfährt im mobilen Bereich, der keinen eigenen Tisch dabei hat oder zumindest so ein Sichtschutz da.
So eine Eventfassade.
Ja, genau, so eine DJ-Fassade, danke. Der ist einfach heute outdated. Das hat heute auf einer Veranstaltung nichts mehr zu suchen, weil das einfach nicht mehr State of the Art ist. Wir müssen uns, und da muss ich wirklich auch gerade die älteren Kollegen, nicht alle, also fühlt euch jetzt bitte nicht alle angesprochen. Ich weiß, das trifft nicht auf alle zu, aber ich sehe so oft Aufbauten von Kollegen, wo ich dir das Alter sagen kann, bevor ich den Kollege sehe. Weil einfach da ein Dreibeinstativ steht hinten dran mit einer T-Bar drauf, wo dann vier verschiedene Effekte dranhängen, die mega klobig sind und am besten die Kabel noch kreuz und quer runterhängen. Und das ist was der Kunde sieht. Weil wenn er so einen Aufbau bei dir auf der Website sieht, dann hat der keinen Bock, dich zu buchen, weil die geben einen Arsch voll Geld aus für Deko, für Blumen, damit das alles schön aussieht, und dann wollen die kein DJ XY, der da seine Kabelkreuzung quer durch den Laden legt, sondern die wollen einen DJ, der einen ordentlichen DJ-Tisch hat. Und das muss kein 2.000 Euro DJ-Tisch sein. Das reicht, wenn man diesen ADJ Event Table oder wie er jetzt heißt, er ja irgendwie
Akku-Case nimmt. Ja, ich weiß, ja. Einfach, den nutze ich tatsächlich auch noch sehr gerne.
Genau, einfach irgendwas, was einigermaßen gut aussieht, und das macht schon einen großen Unterschied. Und davor ist es tatsächlich, und du hast es schön angesprochen, Olli, es ist die verdammte Website. Wer heute als DJ unterwegs ist und sagt, ich gehe nur auf Empfehlungen raus, Hut ab davor. Das funktioniert auch. Empfehlungsmarketing ist und wird auch immer das Beste bleiben, was es gibt. Wenn dich eine Location empfiehlt, wir haben gerade ewig lang drüber gesprochen, da geht nichts drüber. Aber
nicht nur eine Location, sondern auch natürlich Gäste. Und das habe ich ja auch ganz oft. Ja, die Gäste, die sehen mich in Kiel auf einer Hochzeit, die rufen mich dann aus Zürich an, wie weit fährst du? Wo ich sage, what?
Ja, genau.
Ich sage, es kann irgendwann, ist mir passiert, Venedig zum Beispiel, ist mir passiert, da hat die Anfahrtskosten, die Logistik hat die Gage überstiegen.
Ja, krass.
Das ist so. Wenn diese, ja, Hauptsache du kommst. Okay, ja, mach ich.
Mega. Ja, aber das ist genau der springende Punkt. Solche, ich meine, klar, wenn die dich schon irgendwo erlebt haben, dann wollen die auch keine Website mehr sehen, ja. Aber wenn jetzt halt der Hans Wurst von um die Ecke, ja, der Jacqueline sagt, du bist ein guter DJ, und dann geht die Jacqueline hier in Google rein und googelt dich. Und wenn die dann eine Website sieht, die von der Aufmachung her anno 1980 ist, boah, da gab's noch kein Internet, ne? Anno 1990 ist, dann bist du raus. Dann, das ist der erste Eindruck,
also die Gewichtung, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, wenn du eine mündliche Empfehlung hast von Kumpel oder sonst irgendwas und du gehst auf eine Webseite, dann ist die Webseite nicht mehr ganz so krass im Gewicht. Natürlich ist das ein ausschlaggebender Punkt.
Ich glaube schon,
ja, aber du bist dann nicht immer sofort ausgeschlossen. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist, wenn du als Neuer, als Unbefangener bei Google einfach nach DJs suchst und du hast dann den Vergleich.
Da hast du halt zwischen, verloren.
Dann hast du definitiv verloren, aber oh, jetzt hat meine Haustür geklingelt. Aber egal. Aber wenn du natürlich jetzt eine persönliche Empfehlung hast oder du hast denjenigen schon mal live erlebt und du kennst genau den Ablauf, wie der arbeitet, klar, dann ist dir nicht mehr ganz so wichtig.
Dann guckst du auch gar nicht mehr auf die Website. Da muss man realistisch sein. Aber wenn du jemanden so beiläufig irgendwie vom Hans Wurst empfohlen bekommen hast, dann schaust du dir das
beiläufig an. Das war das Wort, beiläufig.
Und wenn du, und wenn du dann auf der Website bist und die von anno 1990 ist und dann noch Bilder drin sind, ja, wo die das Dreibeinstativ mit der T-Bar und den fünf verschiedenen 1980-Effekten da sind, dann bist du einfach raus. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen ist es total wichtig, auch das mit zu sehen Und was der nächste große Hebel ist, ist aus meiner Sicht auch das Alter. Das ist eine Sache, da das war mir persönlich, bis ich meine Agenturtätigkeit angefangen habe, nie so bewusst. Und erst da wurde mir das so richtig bewusst, weil ich in meiner Agentur natürlich auch Kollegen habe, die einfach ein bisschen höheren Alters sind. Und da habe ich ganz schnell festgestellt, dass ich diese Kollegen, und das finde ich so unfair, das muss ich an der Stelle wirklich auch sagen, ich finde das so krass unfair, dass ich solche Kollegen oft nicht so gut rauskriege wie Kollegen, die halt jünger sind. Ich meine, es liegt letztlich auch daran, dass die Leute, die halt ihre Hochzeit feiern, meistens so im Alter zwischen, ich sag mal, 28 und 40 sind. Und wenn du dann halt selbst in diesem Altersbereich bist, dann hast du tendenziell auch die Möglichkeit, eine höhere Gage zu erzielen und einfacher die Kunden zu überzeugen. Und ich finde es unfair auch aus dem Grund, weil ich sag das ja immer, ja, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen als durch Erfahrung. Und die Kollegen, die halt Ü50, Ü60 sind, die haben halt viel, viel mehr Erfahrung allein aufgrund von ihrem Alter, als ich das zum Beispiel habe. Und man kann dem entgegenwirken, das muss ich auch sagen, weil ich habe auch einen DJ-Kollegen bei mir im Team, der ist einfach cool, der ist jung geblieben von seiner Art her, dem siehst du sein Alter auch nicht so an. Also ich würde sagen, er sieht schätzungsweise ungefähr 10, 15 Jahre jünger aus, als er eigentlich ist. Einfach, weil er ein Typ ist. Ja? Der kleidet sich cool, der verhält sich auch nicht so altersentsprechend, sag ich mal, sondern der ist halt einfach von seinem Typ her, ist er einfach 10 Jahre jünger. Ja, und dann ist er schon wieder, da merke ich schon, den kriege ich raus. Das ist kein Problem. Der ist meistens selbst so gut verbucht, dass ich ihn gar nicht anfragen brauche. Aber das ist definitiv auch ein Faktor, den man bedenken soll und bedenken muss. Das heißt, wenn du ein höheres Alter hast, dann musst du auch auf dein Äußerliches, also auf dein Auftreten viel, viel mehr achten, als das jetzt jemand Jüngeres muss. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, das stimmt. Und oftmals ist es eben auch dann die Kombination. Komme jetzt auch mal ein bisschen auf den Punkt, was Alter und Generation angeht, komme ich jetzt mal ein bisschen zu sprechen und auch da, und das mache ich jetzt subjektiv tatsächlich, auch aus der Ostsicht. Ich erkenne bei mir, bei den Kollegen auch ganz deutlich, dass es, wie du gerade angesprochen hast, die Junggebliebenen gibt. Die kriegen sich, oder die es wollen, muss ich dazu sagen, kriegen sich auch entsprechend gut vermarktet. Dann gibt es aber auch eben Kollegen, an denen ich ganz deutlich spüre, die machen das natürlich beiläufig noch mit. Ich möchte jetzt auch keinem zu nahe treten, deswegen versuche ich jetzt so wenig Details wie möglich zu sagen, um das trotzdem, ne, deutlich zu machen. Es gibt halt eine gewisse Schwelle. Die Kombination aus dem, was man tatsächlich auch, wie man sich selber aufstellt, sowohl technisch als auch mit dem, wie man mit dieser Technik umgeht. Und dann die Kombination mit der eigenen Erfahrung. Und die Erfahrung, ohne Frage, die haben sie alle. Die ist unschlagbar und unersetzbar. Das hast du gerade gesagt. Das Auftreten und das, wie gesagt, dieses Dreieck. Die technische Ausstattung und der Umgang damit, das Auftreten und die Erfahrung. Das sind dieses Dreieck, was eben wichtig ist. Und meistens herrscht immer irgendwo an der Stelle ein Ungleichgewicht. Und ganz oft sehe ich das tatsächlich in der technischen Ausstattung und dem Umgang damit. Und das ist jetzt, wie gesagt, der Punkt, wo ich mal auf den Osten eingehen will. Man merkt bei uns ganz deutlich, dass wir zum Zeitpunkt der Wende technisch zwar, sagen wir mal, auf einem sehr hohen Niveau, was den Ausbildungsstand anging und das, was an Möglichkeiten, weil viele, viele technische Errungenschaften und Innovationen kamen ja tatsächlich aus dem Osten, das ist kein Geheimnis. Ne, abgesehen vom Trabant, das war technisch, war meine technische Innovation. Also da will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Aber Fakt ist, dass wir aus der Planwirtschaft heraus ja ganz viel, wir mussten Erfindergeist zeigen. Wir mussten, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, wir mussten eben aus nichts alles machen. Und diese Mentalität, die herrscht bis heute. Und nun hat man eben verpasst, diese Generation, die damals schon aktiv war als DJ oder kurz darauf aktiv geworden ist, vielleicht noch in den 90ern, hat eben diese Ambition auch gehabt, hey, ich habe hier bestimmte Setups, habe vielleicht eine Band gehabt, habe die Anlage weiter genutzt und so weiter und so fort, weil man natürlich immer aufs Geld auch geachtet hat und achten musste. Und die Wertschätzung dieser noch funktionierenden, auch teils älteren Technik, die war, ist oder ist heute noch sehr groß. Man schmeißt nicht so schnell etwas weg.
Ich finde
das solange es seinen, ja, solange, ja, das ist auch in Ordnung. Solange es seinen Dienst tut, ist es in Ordnung. Jetzt kommen wir aber zu dem anderen Punkt, nämlich den du angesprochen hast. Das sind diese, wir bleiben im Segment Hochzeiten. Alle, die heute heiraten, der Großteil davon ist, sage ich mal, unter 40. Mhm. Und die wollen diese Aufbauten schlicht und ergreifend nicht mehr sehen.
Das stimmt, ja.
Und selbst wenn du eine blank-weiße oder von mir aus auch eine hellgraue oder irgendwas Freundliches in die Eventfassade vor deinen ganzen Tisch stellst, wo man die Boxen am besten gar nicht mehr sieht, mag das wahrscheinlich sogar noch besser im Außen oft, in der Außenwahrnehmung sein, als wenn du den Aufbau, so wie er ist, halt postest oder veröffentlichst oder halt zeigst. Denn das ist ganz einfach so, ich will jetzt hier nicht animieren, jeder muss sich die neueste Technik kaufen, nein, aber die Aufbauten, die du auch angesprochen hast, sind teilweise wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß, das will keiner sehen und das führt dazu, dass natürlich auch nicht gebucht wird. Und der eigentliche Punkt ist der, dieser Wandel mit dieser Wende, dass die Generation einen Cut bekommen hat. Auf einmal waren sie mit so viel Neuem konfrontiert, teils was eben so da draußen schon bis in den 90er Jahre schon überall außer in der ehemaligen DDR verfügbar war, das schlug ja alles mit einmal ein und man hatte neben dem, dass man Musik gemacht hat oder Musik weitermachen wollte, natürlich auch im privaten Sektor, im zwischenmenschlichen Sektor, man hatte so viele Baustellen auf einmal, hohe Emotionen und so weiter und dann haben ganz viele eben Prioritäten gesetzt und haben schlicht und ergreifend die Hände hochgenommen und haben gesagt, weißt du, das ist mir alles zu viel und das lapidarste Beispiel ist tatsächlich und jetzt kommen wir zum Punkt Internet. Natürlich gibt's das schon länger, aber so richtig existiert hat es erst ab Mitte, Ende der 90er Jahre, eigentlich sogar erst so richtig ab 2000. Ich persönlich bin ja...
Wenn wir uns an die Merkel erinnern, war selbst 2010 das noch Neuland.
Ja, das ist noch eine andere Nummer, aber man darf das einfach auch nicht unausgesprochen lassen, dass diese ganzen technischen Errungenschaften und gerade das Internet, bis es volle Wirkung entfaltet hat, das hat einfach in den Gebieten der ehemaligen DDR, hat länger gedauert, bis es angekommen ist. Und diese Mentalität spüren wir heute noch. Das ist ein Prozess. Man hat den Teil Deutschlands innerhalb von 40 Jahren so weit quasi in der Entwicklung gebremst, dass es geballt auf einmal alles verfügbar war und die Leute waren damit überfordert. Und das sind sie bis heute. Und diese Generation, meine ich, das sind die, die heute, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, zwischen 50 und 70 sind. Das sind diejenigen, die damals mit auf einmal die Mobiltelefone kamen, wie gesagt, das Internet kam, dann verschiedene Empfangstechniken und was weiß ich nicht, alles drum und dran. Diese ganze Maschinerie, die war so brachial mit einmal vorhanden, dass die meisten dann gesagt haben, weißt du was, wird schon irgendwie alles, aber ich habe keine Kraft, mich damit jetzt im Detail auseinanderzusetzen, weil sie eben gesagt haben, ich kümmere mich jetzt erstmal um Haus, um den Hof und jetzt wahrscheinlich um Auto und ja, Arbeitsunsicherheit. Das war ja noch das Nächste.
Die heute in dem Alter sind, die waren damals ja auch in genau dem Alter, wo du dir ein Haus gekauft hast, wo du
ja, wo wir heute sind.
Ja, wo du Familie aufgebaut hast, ne?
Mhm, genau.
Da hast du gar keine Zeit gehabt, dich um sowas zu kümmern.
Ja. Ist klar. Und das führt natürlich eben auch dazu, dass wir oder dass diese Generation auch an die nächste anders weitergegeben hat. Ne? Während, sage ich mal, im Westen, das ist jetzt wirklich alles nur Mutmaßung und subjektive Meinung, aber während man im Westen das schon eher kannte, wirklich diese, oder man hatte längere Zeit schon stabil, sage ich mal, diese Weitergabe von Informationen und Wissen. Wenn jetzt in den 90ern ein DJ in Stuttgart, sage ich mal, schon langsam auf die Rente zuging mit 50, der hat das halt innerhalb von 10 Jahren noch an den Nachkommen weitergeben können in aller Ruhe, weil natürlich gab es auch im Westen Probleme. Ich weiß, ich verhaspel mich hier gerade, aber es ist doch schon eine andere Situation als im Osten, wie es dann diesen harten Cut gab, und aus dem haben wir uns bis heute einfach nicht erholt, und daraus resultiert ein Großteil dieser Mentalität, sowohl bei den Kunden übrigens, das ist auch natürlich Fakt, als auch bei den Dienstleistern selbst. Und da gibt es halt einige Beispiele, die haben es mittlerweile tatsächlich, haben sich rausgestochen oder stechen heraus und machen das besonders gut. Aber diese Entwicklung, diesen damaligen Cut, den spüren wir halt bis heute noch. Und das eben in der gesamten Entwicklung. Wir kommen langsam auf ein Niveau. Ich bin mir ganz sicher, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren sollten wir das so gut wie es geht ausgeglichen haben, weil dann die Generation, die nach der Wende geboren ist, die Überhand, denke ich, hat. Und dort ihre eigenen Strukturen in den letzten 30 Jahren aufgebaut hat, wie jetzt zum Beispiel ich würde mir natürlich wünschen, das Ganze an meine Tochter früher oder später weiterzugeben. Ich glaube, da wächst ein ganz anderes Level heraus, und diese Grenze zwischen Ost-West verschwimmt immer weiter. Es gibt immer ganz, ganz viele, die natürlich diese Grenzen imaginär in den Diskussionen, wie wir sie jetzt auch führen, natürlich immer aufrechterhalten. Aber im Groben und Ganzen glaube ich, in der Arbeitsweise, in der Aufstellung, in der Weiterbildung und so weiter und so fort. Ich denke, wir gleichen uns langsam aber sicher endlich an.
Ich glaube, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber gerade im Thema Weiterbildung war die DDR im Bereich DJ uns um Welten voraus.
Ja, da sprichst du ein Lieblingsbeispiel an.
Du,
ich hatte es ja mal in irgendeinem Artikel oder Beitrag, hatte ich das mal so formuliert, dass wir haben es 30 Jahre verschlafen. Wir haben es schlichtweg verschlafen, vernünftige Strukturen für DJs, Alleinunterhalter oder Entertainer zu schaffen.
Ja.
Und damit auch den Weg einer einheitlichen Wahrnehmung da zu ebnen. Also auch in Form, ich will jetzt ja nicht von Berufsbild sprechen. Hätte man vielleicht machen können, wenn man rechtzeitig damit begonnen hätte. Aber ein wesentliches Beispiel ist eine Qualifikation. Und was es in der DDR gab, und da werden mir ganz viele schmunzeln, die jetzt wahrscheinlich zustimmen, es gab eine Konzession, beziehungsweise war das die Befähigung zum Schallplattenunterhalter, ich weiß es nicht. Es gab, wie gesagt, einen direkten...
Es gab da sogar so verschiedene Kategorien, ne? Also
ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja, es gab Kategorisierung und man musste Prüfungen ablegen vor einer Parteikommission, auf Deutsch gesagt. Man musste halt Moderationstalent, man musste die Titelauswahl wurde bewertet, es wurde generell das Auftreten bewertet und so weiter und so fort. Und nur mit dieser Befähigung oder mit dieser Qualifikation durfte man dann auch tatsächlich in den Gastspielhäusern auftreten und so weiter und so fort. Und es gab tatsächlich auch die Möglichkeiten haben wir heute in der Form so nicht mehr, aber es gibt ich nenne es mal unbestätigte Gerüchte, dass natürlich auch in den Gastspielhäusern selbst immer wieder Leute dann da waren, oder das ist eigentlich, was heißt unbestätigte Gerüchte, die Stasi ist kein Geheimnis, sie war überall, sie war durch viele vertreten, und die haben natürlich immer dann auch in den jeweiligen Locations, irgendwo war immer einer dabei, der dann gesagt hat, hey, der hat nicht 60-40 gespielt, der hat viel zu viel Musik gespielt, die eigentlich nicht hätte kommen sollen. Und man stand unter permanenter Kontrolle. Und das in abgeschwächter Form natürlich, das Grundkonzept einer solchen Befähigung, das hat es damals gegeben, und das hätte man tatsächlich auch weiter verfolgen sollen.
Ich kann da auch was dazu sagen. Es gab dann, also DJ-Einstufungen.
Ja, genau.
Gab es da B, A, B, C und S, und also es war irgendwie nach Buchstaben. Was das genau zu bedeuten hat, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe gerade vor kurzem tatsächlich bei einem DJ gesehen, dass der damit heute noch wirbt. Da weiß ich persönlich jetzt halt auch nicht, ob das so gut ist, wenn ich da hinschreibe, dass ich eine Ausbildung in der DDR mit Einstufung B, C, A, X, Y, Z, wie auch immer gemacht haben.
Das ist subjektiv zu betrachten. Ich glaube auch, das könnte, also erst recht, du kannst es gar nicht bewerten. Nee. Ich kann es auch nicht mehr, aber du erst recht nicht, weil ich glaube, hier in östlichen Gefilden hat das zum Teil, gerade wenn du jetzt als gesetzter, reiferer DJ unterwegs bist, der wirklich Zielpublikum hat, vielleicht 50, 60 plus goldene Hochzeiten spielt, da hat das definitiv, stimmt, hat das ja, noch Wert. Stimmt, das hat Wert.
Ja, klar.
Aber na, schön, weil die Leute merken, okay, hey, das ist einer von uns, der hat genau das, schön, was wir
schaffen würden, dass wir sowas halt irgendwie in der Art wieder etablieren und dann auch deutschlandweit, ne? Also das sollte eigentlich ganz klar für die Zukunft ein Ziel für uns alle sein, dass wir sowas etablieren, weil das ist definitiv ein Mehrwert für alle und wird auch dafür sorgen, dass zum einen natürlich die Qualität und die Leistung gegenüber dem Kunden eine höhere wird, zum anderen aber auch man für seine Gage, also für seine Arbeit die Gage bekommt, die einem auch zusteht. Und ich glaube, das möchte ich an der Stelle auch mal ansprechen. Wir haben jetzt hier viel drumherum geredet über DJ-Gage und ne, Gründe und Ost-West und was weiß ich was. Ich glaube, eins muss man klarstellen, es ist nicht unser Ziel, hier den Kunden letztlich den letzten Euro aus der Tasche zu ziehen, sondern es ist unser Ziel, dass die Arbeit, die wir als DJ leisten, und ja, das ist eine Leidenschaft und es geht hier gerade in dem Podcast, glaube ich, so ein bisschen unter, dass wir das alle ja auch mit total viel Leidenschaft machen, aber dass diese Leidenschaft und diese Leistung auch, ich sag mal, wertgeschätzt wird, und eine Wertschätzung ist halt eben auch in Form von finanzieller Entlohnung. Und es kann nicht sein, dass Kollegen da draußen auf Veranstaltungen unterwegs sind und noch nicht mal den Mindestlohn bekommen, teilweise sogar drauflegen, rechnerisch gesehen, dass sie eine Veranstaltung spielen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das kann nicht sein, und es kann auch nicht sein, dass immer noch Kollegen unterwegs sind, die zu diesen Preisen rausfahren, weil sie denken, sie können nicht mehr einnehmen, weil das stimmt einfach nicht. Mit ein bisschen Arbeit an sich selbst, da gehört natürlich was dazu, man muss oft ein bisschen was verändern, kann es jeder DJ, egal welchen Alters und auch egal, wo er in Deutschland tätig ist, schaffen, für eine Gage rauszufahren, bei der am Ende auch was hängen bleibt. Das schafft
genau jeder. Und das ist halt die Spirale, die könnt ihr nur selbst durchbrechen letztendlich. Und wir nehmen mal zum Beispiel das Beispiel Thüringen. Da ist es halt so, dass wie in anderen Regionen auch wie gesagt speziell im Osten ist die Zahl derer höher, die eben unter diesem Wert noch unterwegs sind. Ne? Es gibt in Ballungsraum, sage ich mal, Düsseldorf oder Ruhrpott generell, da wirst du wahrscheinlich immer noch welche finden. Da findest du vielleicht ein, zwei oder vielleicht auch drei Leute, die für 600 Euro unterwegs sind. Aber die gehen alleine schon unter der Masse unter von den 20 anderen, die über 1000 unterwegs sind. Und das ist eben noch der Umkehrschluss. Diese Spirale dreht hier im Osten noch etwas weiter, aber die kann auch hier überwunden werden. Das ist ja das Ding. Jetzt haben wir in Thüringen halt eben noch 12 Kollegen, die für 600-700 Euro unterwegs sind, und eben nur 5, die für über 1000 unterwegs sind. Und genau da müssen wir dran arbeiten, weil was ist denn das Schlimmste, was uns passieren kann? Wir hören es ja immer wieder, dass die Leute sagen, ja, wenn ich jetzt mehr nehme, dann schlägt der Kunde nicht zu. Ja, weil es ja immer noch 12 andere gibt, die genauso günstig sind, auf Deutsch gesagt. Wenn ihr jetzt alle euch einig werdet, das ist das Zauberwort, das Netzwerk, und genau daran wollen wir ja arbeiten. Und nein, wir werden keine Preisabsprachen treffen, sondern es geht einfach darum, das Level, das Bewusstsein zu schaffen, wie viel wert ist eure Arbeit, und daran müsst ihr euch messen. Ihr müsst euch selber messen. Und wenn du jetzt von diesen 12 DJs auf einmal nur noch 3 hast, die wirklich so unter diesem Niveau unterwegs sind, dann wird sich das Bild auch in Thüringen ändern, und auch dann wird es leichter, die entsprechenden Gagen durchzusetzen. Aber daran können nur die jeweiligen in der Region selbst arbeiten.
Gerade was das Thema Preisabsprache angeht, das ist ja alles Bullshit, ne? Also da muss man ja echt mal die Kirche im Dorf lassen. Natürlich dürfen wir uns nicht absprechen, was für Preise wir nehmen. Ja, das ist verboten tatsächlich, muss man an der Stelle auch mal klar machen. Aber letztlich, wenn jeder fair kalkulieren würde, und so, dass er am Ende auch noch was dran verdient, dann gäbe es diese ganze Gagendiskussion nicht, egal wo in Deutschland. Weil wir hätten nicht alle die gleichen Gage, das hätten wir definitiv nicht. Jeder hätte ein bisschen anders, weil der eine fährt mit einer Voice-Akustikanlage raus, der andere fährt mit einer LD-Anlage raus. Und allein dadurch würden sich, wenn man ordentlich kalkuliert, schon Unterschiede ergeben. Aber der Unterschied, der wäre keine 500 Euro und keine 1000 Euro, sondern das würde alles in einem Bereich liegen, was identisch ist. Ja, das wäre so ein bisschen wie, wenn ich im Aldi oder im Rewe einkaufen gehe. Ja, und nicht so krass, wie das jetzt halt teilweise ist. Was ich auch noch definitiv bestätigen muss, ist diese Aussage, die du gerade gebracht hast mit diesen 12 Kollegen, die für 400, 500, 600 Euro oder so rausfahren, und den 5 Kollegen, die halt in einem normalen Bereich unterwegs sind. Tatsächlich ist das gerade eine Sache, die in den letzten Jahren bei mir hier passiert ist. Also bei mir hier in der Region, da findest du eigentlich kaum noch einen DJ, der unter 1000 Euro auflegt. Also wir haben eine Durchschnittsgage hier in der Region von 1260 Euro oder irgendwie sowas. Also in dem Bereich sind eigentlich alle DJs auch unterwegs. Und die DJs, die für 500, 600 Euro bei uns unterwegs sind, ist total witzig, die melden sich alle bei mir und sagen, ah, oh, Stefan, ich krieg irgendwie gar keine Aufträge mehr in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, was los ist, mein Kalender nächstes Jahr ist so leer. Und wir haben es tatsächlich bei uns in der Region, und das war nicht immer so, das muss ich an der Stelle betonen, wir sind hier in einer Region gewesen, die voll auf Ellenbogen war, niemand hat hier dem anderen irgendwas gegönnt, und wir haben es geschafft, es hat gut jetzt, dieses Jahr, 10 Jahre ist es her, wo wir die ersten Treffen hier gemacht haben. Also es hat gut 10 Jahre gedauert. Aber wir haben es geschafft, hier in der Region jetzt den Wert des DJs zu steigern. Also auch den, den der Kunde erwartet, wenn er mit einem DJ spricht. Also ein Kunde geht ja immer mit einer gewissen Erwartungshaltung in so ein Gespräch rein. Und wenn der sich vorher schon mit 20 anderen Brautpaaren unterhalten hat und die haben alle 600 Euro für einen DJ bezahlt, dann ist es definitiv schwieriger. Und das muss ich an der Stelle definitiv sagen, das wird in Thüringen und in Sachsen und so definitiv der Fall sein, den Preis von 1200, 1300 oder auch 1500 Euro zu rechtfertigen. Das schafft man, weil man meistens auch ein ganz anderes Auftreten, eine Außendarstellung hat als derjenige, der für 500, 600 Euro rausfährt. Selten ist es so, dass jemand, der für 500, 600 Euro rausfährt, eine ähnliche Außendarstellung hat und Qualifikation hat wie derjenige, der für einen höheren Preis rausfährt. Das heißt nicht, dass der DJ besser ist. Das muss ich an der Stelle auch betonen, ja?
Ja.
Es geht wirklich nur um die Außendarstellung. Und das letzten Endes macht ja diesen Unterschied, ja. Und ich habe das jetzt wirklich festgestellt, dass diese Kollegen, die so günstig immer noch unterwegs sind, jetzt keine Aufträge mehr kriegen, weil der Kunde einen höheren Preis erwartet. Und wenn er jetzt so krass günstige DJs plötzlich kriegt, denkt er sich, da kann irgendwas nicht stimmen. Da ist irgendwas, ist ja. Das Ei riecht faul. Ja?
Genau, ja. Und da bin ich auch bei dem Wort Erwartungshaltung, ist genau das tatsächlich, wo mittlerweile weiß ich gesichert, von denen, mit denen ich auch zusammenarbeite, sind es mindestens 3 weitere Kollegen bei mir im Kreis, die exakt so nach dem Schema arbeiten. Das ist, wenn der Kunde entweder über die Webseite oder über eine Location oder sowas ankommt und mit mir Kontakt aufnimmt, oder meistens nehme ich ja dann Kontakt nach dem First Touch auf,
ja.
Dann verhafte ich diesen Kunden natürlich gleich im Gespräch, ich mache einen Termin, weil nichts ist wertvoller als diesem Brautpaar, ich bleibe mal beim Brautpaar, gegenüber zu sitzen. Und damit bist du ja schon in der ersten Stufe der Erwartungshaltung. Was glaubt denn der Kunde erwarten zu können, wenn ich von selber als Dienstleister, als DJ mich für ihn interessiere und sage, pass auf, sag mir entweder, soll ich zur Location kommen oder soll ich zu euch nach Hause kommen? Wohin soll ich kommen, um euch zu beraten für eure Hochzeit? Und da fängt die Erwartungshaltung an. Was glaubt der Kunde zu erwarten oder erwarten zu dürfen, wenn der DJ zu mir nach Hause kommt und sich für mich und meine Veranstaltung interessiert? Und genau da beginnt das Ganze. Und das tue ich tatsächlich rigoros. Das sind wir uns ja ein. Also wir beide wissen es ja schon. Ich habe es ein paar Mal anklingen lassen. Es gibt bei mir keine einzige Veranstaltung, ohne dass ich nicht absolut persönlich sowohl der Braut als auch dem Bräutigam gegenüber gesessen habe. Da gibt's, also ich, das gibt, es gibt noch andere Wege, natürlich auch, dass man das online machen kann. Ist nicht mein Weg. Meiner ist persönlich. Ohne persönliches Gespräch wird auch kein Angebot bei mir geschrieben.
Das muss jeder für sich selbst wissen, glaube ich.
Natürlich.
Aber also um das noch ein bisschen, ne, weil du das jetzt gerade so sehr stark darauf fokussiert hast, dass man zu den Leuten fährt. Das ist natürlich...
Um Gottes Willen gibt es auch andere Möglichkeiten, genau, ja. Aber das ist mein Weg.
Genau, gibt auch andere Möglichkeiten. Wir machen das ja, oder ich mache das ja hier so. Und da kann ich jetzt gerade eine ganz aktuelle Geschichte. Ich habe am Freitag hatte ich ein Vorgespräch mit einem Brautpaar bei mir im Büro, und wir haben ja halt hier, ne, durch die Agentur auch und so richtig Besprechungsraum und mit Kaffee und Kekse und was alles dazugehört. Und die kamen da rein und so, boah, Stefan, wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass wir hier in ein richtiges Büro kommen, so, ne? Also die waren einfach total begeistert schon von dem komplett drumherum. Ja, also auch das ist ja was ein Einkaufserlebnis gibt, ja. Also warum ist das denn so, dass wenn ich in einem Autohaus bin und viel Geld ausgebe, dass ich dann dort einen Sekt bekomme, wenn der Abschluss ist, oder dass ich einen Kaffee, da in jedem Autohaus ist eine Kaffeemaschine, kann ich einfach hingehen, kann mir einen Kaffee ziehen. Warum ist das so? Weil natürlich zum einen, weil man die Wartezeit überbrücken will, aber zum anderen auch, weil ein Heißgetränk halt einfach auch Gemütlichkeit, eine gemütliche Atmosphäre schafft. Und das ist so wichtig, das sind so viele Kleinigkeiten und das macht dann auch, ne, das machen dann so die nächsten 200-300 Euro, die du auf die Gage dann oben drauf packen kannst, dann letzten Endes auch noch aus, ja, wenn der Kunde sich wohlfühlt. Letztlich muss uns, glaube ich, auch allen klar sein, und das haben wir, glaube ich, auch in vielen Podcasts und auch in vielen Videos und auch auf den Treffen jetzt schon oft genug gesagt, der Kunde, der bucht nicht unsere Technik, der bucht ein Erlebnis, also der bucht Emotionen, der will eine schöne Feier haben. Das ist auch ein ganz, ganz großer Hebel noch, den ich bei vielen Kollegen auch nach wie vor beobachte, dass sie das aus meiner Sicht absolut falsch machen, dass sie die Technik beim Verkaufsgespräch derart in den Vordergrund rücken. Die Technik sollte beim Verkaufsgespräch eigentlich nur 1-2 Nebensätze sein. Ich habe alles dabei, richtig, was wir für eine gute Party brauchen. Es wird nichts ausfallen. Ich habe gute Technik, neue Technik. Die Tanzfläche ist beleuchtet. Ein Funkmikro ist dabei. Punkt.
Ja, genau. Ja, also das ist auch ein Fehler, den ich lange Zeit gemacht habe. Damals, jetzt mittlerweile nicht mehr.
Ich auch.
Wir sind ja alle lernbereit. Also Fakt ist, alles über das, was wir jetzt heute gesprochen haben, wir haben viele Punkte angesprochen, die Gage beeinflussen, und wir müssen auch an der Stelle ganz klar sagen, dass nicht einer dieser Faktoren alleine für die gesamte Gage verantwortlich ist. Es ist immer eine Kombination aus allem.
Ja.
Mein eigenes Auftreten, meine Ausstattung, die Art und Weise, wie ich mit dem Kunden umgehe, wie ich auf ihn zugehe, und so weiter und so fort. Es funktioniert nur dann, wenn wir uns mit allen Punkten zeitgleich auseinandersetzen. Und das ist jetzt die Quintessenz und der Strich darunter, der mich einfach zu dieser Aussage führt, zu sagen, normalerweise, wer jeder, der es so professionell betreibt und entsprechende Gagen auch generieren will, der schafft es nicht im Hobby und nicht im Nebenerwerb. Das ist ein Volltime-Job. Das, wovon wir hier reden, diese ganzen Punkte zu beachten, ist das die SEO-Optimierung, ist das die Pflege, Wartung der Anlage, ist das sich damit auseinanderzusetzen, wie setze ich die Verträge vernünftig auf, welche Sicherheiten, die Versicherung im Hintergrund, alles drum und dran, all das ist mehr als nur ein Hobby, und das ist einfach notwendig, dass man sich damit vernünftig auseinandersetzt, und wenn man das nicht tut, hat man, denke ich, auch nicht den Anspruch auf die höchstmögliche, rentable und auch wirtschaftliche Gage, und das müssen wir festhalten, dass, wie gesagt, alle Punkte.
Ich würde eines sagen, also ich gehe da voll mit, ich finde es krass, diese Aussage, muss ich an der Stelle wirklich sagen, also diese ich habe mir so krass darüber noch nie Gedanken gemacht, aber du hast voll recht, also finde ich heftig. Ich würde es ein bisschen ergänzen und ein bisschen entschärfen, indem ich sagen würde, ich kann mir auch vorstellen, dass jemand, der in einem Hauptjob auf Teilzeit arbeitet und den DJ als anderen Teil seiner Arbeitszeit erfüllt, und ich glaube auch, dass diese Zweigleisigkeit für viele wahrscheinlich auch die spannendere Lösung wäre, als jetzt wirklich voll in die Selbstständigkeit zu gehen, weil so eine Selbstständigkeit, Olli, du weißt es selbst, die geht auch immer einher mit einem Haufen Druck, ja, mit einer abgefuckten Belastung.
Gibt's aber nur genau zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder ich habe eine ganz klare Grenze, dass ich sage, okay, ich bleibe und will zweigleisig bleiben, und dann sind 20 Veranstaltungen zu dieser Gage genau mein Maximum, mehr möchte ich nicht und mehr werde ich nicht tun. Der zweite Weg ist, das natürlich, so ist es bei mir passiert, mit der ganzen Arbeit, die man reinsteckt, natürlich das Ganze exponentiell ansteigt. Und wann ist genug? Wann hat man genug? Und bei mir war der Punkt einfach nie erreicht, dass ich gesagt habe, ich kriege davon nicht genug, weil ich es einfach zu gerne mache. Ich will es Volltime machen.
Leidenschaft, ne?
Richtig. Und deswegen kommt, die Kurve geht ja immer weiter. Du steckst mehr Arbeit rein, du feilst das Ganze aus und am Ende sitzen wir hier beide und philosophieren darüber, wie wir natürlich unsere Wege gefunden haben. Es gibt nicht einen davon, der immer der Richtige ist. Es ist eine Mischung aus allem. Und irgendwann steigt diese Kurve automatisch, dass immer mehr Anfragen reinkommen. Du selektierst, du nimmst andere Gagen und du hast andere Möglichkeiten. Wir sind beide mittlerweile an dem Punkt, dass wir DJs losschicken. Du natürlich noch viel, viel intensiver und professioneller als ich. Aber trotz alledem ist die Kurve automatisch gegeben, die nach oben geht und du kommst an einen Punkt, an dem du dann entscheiden musst, schaffe ich es weiter zweigleisig oder muss ich jetzt entweder Abstriche in der Qualität und Leistung machen oder bin ich in der Lage zu sagen, okay, ich bin in einem Stand, an dem ich jetzt davon leben kann.
Spannend,
und auch will.
Spannend, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, wir schicken DJs los. Da komme ich gerade zu einem ganz anderen Gedanken auch nochmal. Ne? Ich meine, das wäre ja auch eine Option, dass man einfach sagt, ich mache das nebenberuflich und übergib mich aber, also gehe halt voll in so eine Agentur, ja, die mich verbucht. Aber da wieder aufgepasst, da muss man halt auch gucken, wo kommt man da hin, ne? Wenn ich dann am Ende irgendwie bei, ich will jetzt keine Namen nennen.
Aber eine schönere Überleitung hätte es gar nicht geben können. Genau den Punkt wollte ich hinaus, ja.
Das ist, glaube ich, nochmal so ein Hebel, wo man sagen kann, okay, dann kannst du deiner Leidenschaft nachgehen. Du hast diesen ganzen administrativen Aufwand nicht. Also bei mir, die DJs, die haben mir wirklich... Also die haben ja wirklich einen richtig geilen Job eigentlich, ne? Weil die kriegen halt im Vorfeld, kriegen die einen Infosheet, wir klären alles mit dem Brautpaar ab. Die können sich natürlich beim Brautpaar auch nochmal persönlich melden und mit denen quatschen. Müssen sie meistens nicht, aber das können sie durchaus machen. Und das Brautpaar hat auch jederzeit die Möglichkeit, nochmal beim DJ sich zu melden. Aber wenn halt schon alles besprochen ist, ja, dann ist dieses Gespräch nicht mehr so zeitaufwendig und ich muss auch keine Zeit dann als DJ fürs Marketing aufwenden. Ich brauche keine Website, ich brauche keinen Social Media Account, ich muss mich um ganz, ganz viele Dinge bis hin zur Versicherung nicht so intensiv kümmern, wie ich mich kümmern müsste, wenn ich es wirklich hier auf Einzelkämpferbasis machen.
Die eigene Absicherung müssen wir hier natürlich ein bisschen auskoppeln, um die musst du dich natürlich kümmern, aber...
Ja klar, aber das kriegen ja die DJs bei uns zumindest von uns mitgeteilt, was sie da brauchen und werden da entsprechend beraten, dass sie sich da nicht selbst informieren müssen. Ne? Das ist ja auch so eine Dienstleistung, die halt einfach eine gute, professionelle Agentur, und ich weiß, da gibt's auch leider nicht so viele von, aber ich sehe das einfach so, dass das auch so ein Service ist, den man mitbringt oder auch Rechnung schreiben. Bei uns in der Agentur geht's ja bis dahin, dass der DJ nicht mehr seine Rechnung schreibt, sondern wir machen Abrechnungen für den DJ. Der hat Montag sein Geld auf dem Konto, obwohl der Kunde noch nicht bezahlt hat. Also wir gehen immer in Vorleistung für den DJ. Und wenn es dann mal irgendwie Probleme gibt bei der Zahlung oder so, dann kümmern wir uns drum und das muss den DJ gar nicht interessieren. Punkt.
Das ist natürlich schon eine gewaltige Arbeitserleichterung. Aber ich habe tatsächlich gerade einen wesentlichen Unterschied in unseren Verfahren entdeckt, in unseren Agenturmodellen. Bei mir tatsächlich, jeden DJ, den ich vermittle oder der eingesetzt wird, der hat die Pflicht, sich innerhalb von 14 Tagen beim Brautpaar zu melden und einen persönlichen Termin zu vereinbaren.
Ja,
ganz einfach aus dem Hintergrund, wir erzählen die ganze Zeit was davon, wir verkaufen Emotionen. Ich erwarte das Gleiche an Leidenschaft und Emotionen von jedem anderen DJ, der, sagen wir, auch gewissermaßen in meinem Namen auf Hochzeiten fährt. Also hat auch dieses Brautpaar, das vielleicht nicht in den Genuss meiner eigenen Dienstleistung kommt, hat trotzdem das Recht, auf gleicher emotionaler Ebene den DJ kennenzulernen, der deren Hochzeit begleiten soll. Und wenn, es ist einmal vorgekommen, dass ich hinterher einen Anruf bekommen habe von einem Brautpaar und die haben mir gesagt, du, alles schick, der mag total toll sein, aber wäre der auf unserer Hochzeit an dem Tag aufgetaucht, wir hätten sofort schlechte Laune bekommen. Das ist aber nicht, weil der irgendwas verkehrt gemacht hat, sondern ganz einfach eine persönliche Empfindung und die wurde durch dieses Vorgespräch eben schon mal vorweg. Ja, Olli, ich konnte jemand anders schicken, alles gut.
Olli, wenn wir das Thema jetzt ausführen, dann können wir einen zweiten Podcast drüber machen. Ich will nur eins kurz dazu sagen. Ich habe Strategien entwickelt, die das ausschließen. Meine Kunden sind mega zufrieden mit den DJs, die sie kriegen. Und meine Kunden haben auch die Möglichkeit, sich von den DJs persönlich zu überzeugen. Wir haben für jeden DJ zum Beispiel ein Interviewvideo gemacht, was sie sich anschauen. Und an so einem Interview siehst du halt gleich, ist der Typ mir sympathisch oder ist er mir nicht sympathisch. Also dieser erste, und das ist ja das Wichtige, das sagen wir auch unseren Kunden in unseren Gesprächen, die machen ja immer meine Angestellten hier, die sagen dann einfach immer, Schaut euch das Video an, weil der erste Eindruck ist das, was entscheidend ist. Wenn ihr, euch der Typ nicht sympathisch ist, dann funktioniert es auch der, auf der Tanzfläche nicht. Ne? Also insofern haben wir da auch unsere Strategien. Wir gehen da anders vor, weil wir einfach versucht haben, das möglichst zu optimieren, sowohl für uns als auch für die DJs da draußen. Weil die DJs, die bei mir sind, die sind halt so, wie die meisten DJs es eben sind, nebenberuflich tätig. Die haben einen Hauptjob, 9-to-5, haben Familie, haben Kinder, haben Haus. Diese Arbeit, ja, wenn es auch mit Leidenschaft verbunden ist, die möchte ich den DJs möglichst so einfach wie möglich machen. Und es passiert häufig, dass die DJs Kontakt im Vorfeld mit den Brautpaaren haben. Ne, können sie ja. Die kriegen beide immer alle Kontaktdaten, um da nochmal kurz zu sprechen. Aber das Gespräch ist dann halt 5 Minuten.
Und halt. Ja, gut. Nee, gebe ich dir recht. Ja, stimmt. Ich hatte jetzt auch nicht am Schirm natürlich diese Vorselektion, die du natürlich da mit einem ganz anderen Aufwand noch betreibst. Ja, wie gesagt, du bist halt, ja auf einem Level, da bin ich noch ein bisschen entfernt von.
Genau, da ist ja ein komplettes Konzept, was dahinter steckt. Ich habe auch schon oft überlegt, ob ich das Konzept irgendwann mal anfange zu franchisen. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, weil es einfach ein sehr gutes Konzept ist, was verdammt gut funktioniert. Und das jetzt auch schon über viele Jahre. Ja, muss man mal schauen. Aber ich glaube, abschließend kann man sagen, haben wir jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Stunde, ich habe jetzt leider die Uhr nicht im Blick gehabt, auf unserem Tacho drauf. Wir haben uns sehr ausführlich über das Thema DJ-Gagen unterhalten und ich glaube, wir könnten auch noch einige Stunden über dieses Thema sprechen und das ist auch immer die Erfahrung, die ich so mache, wenn das Thema DJ-Gagen aufkommt. Das ist dann neben dem Technikthema das Thema, das doch am meisten in der DJ-Branche polarisiert und auch diskutiert wird. Und dennoch haben es viele Kollegen da draußen bis heute nicht geschafft, zu einer wertschätzenden, ordentlich kalkulierten Gage rauszufahren. Ja.
Das Thema ist wie so ein Bienennest. Ja. Das ist wie so ein Bienennest. Also es schweifen alle drumrum, es nehmen möglichst alle Abstand, aber wehe, es sticht einer rein.
Genau.
Dann.
Und jetzt haben wir ja mit unserem Kurs und mit unserem YouTube-Video, glaube ich, volle Kanne reingestochen, weil wir haben auch schon, also ich glaube, es gab selten ein YouTube-Video oder ein Thema, was wir angestochen, das immer wieder, das zu so krasser Reaktion geführt hat. Also nicht Reaktion im Sinne von, dass da jetzt irgendwie Kommentare geschrieben wurden. Nein, nein, das ist relativ ruhig geblieben. Aber ich sehe ja die Anmeldezahlen vom Kurs. Und das zeigt, dass die Nachfrage da brutal hoch ist. Also da war ich echt auch sehr positiv überrascht, aber weil mir das ja auch zeigt, dass viele Leute sich das jetzt anschauen. Und ich bin überzeugt davon, dass viele Leute da auch was mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Damit würde ich sagen, können wir es stehen lassen. Schließen die heutige Sitzung.
Soll ich noch so und auf den Tisch klopfen mit so einem Holzhammer so?
Genau. Wir wünschen euch, wie schon eingangs erwähnt, natürlich einen guten Start ins Jahr. Wir freuen uns auf jede Menge Interaktion mit euch. Wir haben sehr, sehr viele Termine auch in diesem Jahr. Welche genau das sind, schaut ihr einfach auf unserer Webseite www.dj-allianz.de nach. Und wenn ihr nochmal ein Bild zu uns als Ton haben wollt, dann schaut ihr am besten auf YouTube-Kanal. Da sind jetzt auch gerade erst die neuen DJ-News veröffentlicht. In diesem Sinne, Stefan. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Q ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz. Das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten. Hot Q zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten. Von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. Hot Q bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass. Um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Q bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Q, dein Podcast am Start. Von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann. Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. Hot Q macht's möglich, ein echter Traum. Hot Q, dein Podcast am Start. Von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt. Mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Hot Q setzt den Marker im Leben. Ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt. Mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.